Liebe Hörerinnen und Hörer, einmal mehr sagen wir herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse an unserem Amorg-Podcast. In der Reihe Gedankenwelt der Rosenkreuzer möchten wir regelmäßig Auszüge aus rosenkreuzerischer Literatur vorstellen. Viele der zitierten Bücher sind über den Verlag Amorg Bücher oder über den Buchhandel zu beziehen. Der heutige Text ist der Veröffentlichung Über das Gestern im Heute zum Morgen entnommen, und diese Textsammlung umfasst jene Vorträge, die anlässlich des Amorg-Weltkonventes 2007 in Berlin von verschiedenen Würdenträgern unseres Ordens gehalten wurden. Wir präsentieren im Folgenden den Vortrag des damaligen Großmeisters für die deutschsprachigen Länder, Maximilian Neff, mit dem Titel Mythos, Lehre und Philosophie der Rosenkreuzer. Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über viele geschichtliche und inhaltliche Aspekte des Rosenkreuzertums, wie es in unserer Zeit durch Amorg die Rosenkreuzer weltweit bewahrt und vermittelt wird. Wir wünschen viel Freude und Anregung beim Hören.
Mythos, Lehre und Philosophie der Rosenkreuzer. Ein Weg zur Selbstfindung von Maximilian Neff. Amorg ist eine mystisch-philosophische Gesellschaft, welche die Rosenkreuzerlehren vertritt und insbesondere auch den Einweihungsweg der Rosenkreuzer. Schon seit Jahrhunderten durchzieht dieser Weg die Geschichte mit leuchtenden Fäden, indem er mit seinem Wissen und seinem Weg, dem Suchenden und dem, der dafür bereit ist, den Weg und die Beschaffenheit der Schöpfung aus mystischer Sicht und die Geheimnisse seines Wesens aufzeigt. Damit soll auch bewusst gemacht werden, wie trotz aller Mühen und Unausgewogenheiten gleichermaßen viel Schönheit in dieser doch arg gebeutelten Natur und auch so im Menschen vorhanden ist. Die Bezeichnung Rosenkreuzer ist sehr alt. Und wie es meistens mit alten Institutionen ist, vor allem dort, wo sie entstanden, sind sie mit einem Nimbus umgeben, der im Laufe der Jahrhunderte viele, oft merkwürdige Gerüchte und bizarre Blüten hat entstehen lassen, was die Vorstellung dieser doch ehrwürdigen, unvergänglichen und für alle Zeiten notwendigen Weisheitsschule betrifft. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts erschienen erstmals Schriften von den Rosenkreuzern, allen voran die Fama Fraternitatis, die sich damals an die Häupter, Stände und Gelehrten Europas richtete und in ihrer Zeit viel Furore machte. In ihr wurde von einer Gemeinschaft berichtet und von einem Frater C.R., einem Sohn adeliger Eltern, der sich mit 5 Jahren in ein Kloster, besser gesagt in ein Klaustrum begab und sich dort 8 Jahre lang auf eine Reise um das Mare Mediterraneum, das Mittelländische Meer, vorbereitete, um dann auf dieser Reise viele Erfahrungen zu sammeln. Als er wieder zu Hause im damaligen Deutschland ankam, verweilte er hier für weitere 5 Jahre, um sein gesamtes Wissen zu ordnen und es für alle zu verwahren, die nach ihm bereit sind, sich ebenfalls auf diese Reise zu begeben. Er errichtete zusammen mit anderen 7 aus seinem Kloster ein Gebäude. Er selbst verstarb und niemand wusste, wo er begraben war, bis jemand, der das Gebäude renovieren wollte, auf eine verborgene Grabkammer stieß, die hell erleuchtet war, obwohl man keine Lichtquelle finden konnte, und wo sie den Körper des RC verborgen in einem Sarkophag unversehrt und mit allem Notwendigen versehen vorfanden. Die Veröffentlichung dieser Fama erregte großes Aufsehen, vor allem unter den Gelehrten und vielen Häuptern der damaligen Zeit, und man war sehr bemüht, diese Gemeinschaft zu finden. Den vielen Pamphleten und Schriften, die von solchen Suchern der damaligen Zeit ausgingen und veröffentlicht worden sind, wurde vor einigen Jahren eine große Ausstellung in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel bei Braunschweig gewidmet, die sehr viel Interesse in allen Kreisen der Bevölkerung fand. Ein ganzer Saal voller Vitrinen fand sich da, und es wurde gezeigt, wie groß das Interesse dafür damals alleine in Deutschland war. Die Fama ist eine symbolische Geschichte, eine Allegorie, die man erst verstehen konnte, wenn man in diese besondere Sprache eingeführt war. Im Grunde zeigte diese Schrift, dass man der erst Jahrhundert später sich entwickelnden Psychologie weit voraus war, denn auch die Sprache der Psychologie kann ohne die Kenntnis von Symbolen nicht wirklich verstanden werden. Warum dies so ist? Weil die Sprache des inneren Menschen, die auch als die Sprache der Psyche oder noch weiter der Seele bezeichnet werden kann, sich nur in Symbolen kundtut. Die Väter der Psychologie wussten dies natürlich und waren ganz sicher mit der Seelensprache, die schon immer die Sprache der Rosenkreuzer war, vertraut. Und sie schöpften daraus für ihre eigenen Forschungen und insbesondere für ihre eigene Entwicklung. Als diese erwähnte Schrift Anfang des 17. Jahrhunderts in Kassel gedruckt und dann verbreitet wurde, vermutete man, dass die sich als Rosenkreuzer bezeichnende Gemeinschaft damals erst gegründet wurde. Doch sie bestand bereits über viele Jahrhunderte davor und trat erstmals hier in Erscheinung. Auch für unsere Zeit ist ein solches weiteres Manifest erschienen, das allen interessierten Menschen das Ziel des rosenkreuzerischen Weges für unsere Zeit aufzeigt. Viele große Geister der Vergangenheit gehörten dieser Fraternität an, denen diese Weisheitsschule, die aus den alten Mysterienschulen der Antike hervorging, als Quelle für ihre eigene Entwicklung diente. Goethe widmete diesem Weg sogar ein Gedicht über die Rose und das Kreuz. In Mozarts Zauberflöte klingt noch nach, wie sehr er doch mit der rosenkreuzerischen Lehre vertraut war. Giordano Bruno aus Italien musste dafür leider sein Leben lassen, denn damals war es noch gefährlich, eine andere Lehre zu pflegen als jene, die zu gelten vorgegeben war. Leider, muss man sagen, denn auch Bruno befand sich in jener Tradition, mit denen die Essener aus der Zeit von Meister Jesu verbunden waren und aus denen er nach unserer Überlieferung schließlich hervorging. In Frankreich bekannten sich große Meister der Musik wie Claude Debussy, Maurice Ravel und Erik Satie dazu. Und der große Philosoph René Descartes gilt bis heute noch als Wegweiser eines neuen Weltbildes, um nur einige zu nennen. Ein Johannes Kepler in Deutschland prägte das Gelehrtenweltbild seiner Zeit und der große Jakob Böhme aus dem 16. Jahrhundert ist in der Tiefe seiner Gedanken bis heute unerreicht. Gottfried Leibniz prägte die Geisteswelt des 18. Jahrhunderts mit. Schließlich stehen auch der Philosoph Francis Bacon und John Dee aus England stellvertretend für große Geister, die das rosenkreuzerische Weltbild in ihrer Zeit vertraten und bis heute noch Lehrmeister sein können. Dies sind nur einige, weitere werden auf diesem Konvent Erwähnung finden. Diese aber sind nur ein Ausschnitt bekannter Namen, Persönlichkeiten, die die Geschichte mitprägten. Nicht zu vergessen die vielen ungezählten Suchenden, die durch das Portal der Weisheitsschule der Rosenkreuzer geschritten sind, die zum größten Teil ungenannt bleiben und den Weg des Rosenkreuzes bereicherten, und damit schließlich sich selbst in ihrer Entwicklung. Schließlich waren es die Mysterienschulen der Antike, in die wir den Faden des rosenkreuzerischen Geistes zurückverfolgen können und mit denen ebenso große Geister der Antike verbunden waren. Dort finden wir auch den Faden zu den ägyptischen Einweihungsschulen, in denen sich, erst nur weitergegeben innerhalb der Pharaonenfamilien, dann auch an Menschen, die sich durch Prüfungen beweisen mussten, diese Schulen aus dem Nebel der nachvollziehbaren Geschichte heraus weiterentwickelten und auch in viele Schulen mündeten, denen wiederum Philosophen vorstanden, wie etwa Pythagoras, Platon und weitere. Sie alle hatten sich den Lehren und Weihen dieser Schulen unterzogen. So entwickelte sich der Faden über die griechische Antike bis hinein in die sich entfaltende abendländische Kultur. Wollen wir uns etwas darin vertiefen, was den Weg des Rosenkreuzes ausmacht, der oft auch mit anderen ähnlichen Strömungen verbunden war? Lassen wir uns dabei vielleicht bewusst werden, was der tiefere Sinn unseres Lebens ist, ja vielleicht noch weiter, um uns in die Evolution der Schöpfung zu vertiefen. Das Symbol des Rosenkreuzes, das die Rosenkreuzer als ihr wichtigstes Symbol ansehen, zeigt ein Kreuz, in dessen Schnittpunkt sich eine Rosenknospe befindet, die im Aufgehen begriffen ist. Dieses Symbol des Kreuzes, das als eines der ältesten, vor allem mystischen Symbole der menschlichen Entwicklung überhaupt gilt, symbolisiert nichts anderes als die Verbundenheit der materiellen Welt durch den Querbalken und der geistigen Welt durch den Längsbalken dargestellt. Wenn diese beiden Ebenen der Schöpfung und auch des Menschen, der seit Paracelsus gerne als der Mikrokosmos des Makrokosmos angesehen wird, wenn diese beiden Ebenen sich im Einklang befinden, dann erwacht die Seele des Menschen und der Mensch selbst gelangt in seiner Entwicklung zu einer hohen Blüte und schließlich zur Reife. Dafür dienen ihm auch die vier mystischen Elemente, die wir in den verschiedenen Aggregatzuständen in der Schöpfung, aber auch im Menschen vorfinden, als Feuer, Wasser, Erde und Luft. Sie zählen über die Jahrhunderte und Jahrtausende auch heute noch zu den wichtigsten Grundlagen von Schöpfung und Mensch. Für die menschliche Entwicklung sind diese Elemente in seinem Geist tief eingeprägt. Und für seine geistige Entwicklung drücken sie sich in ihrer Symbolik wie folgt aus. Das Feuer symbolisiert den Willen, aber auch die daraus resultierenden Emotionen und die Instinkte des Menschen. Das Wasser symbolisiert das gesamte Bewusstsein des Menschen in seiner physischen, seiner psychischen und in seiner spirituellen Beschaffenheit, sowie die geistige Eigenschaft der Intuition. Die Erde symbolisiert den Körper des Menschen und diesen wiederum in seiner physischen und psychischen Beschaffenheit. Die Luft aber ist der Geist des Menschen, der sich im Irdischen als Verstand und als Denken kundtut und auch der Inspiration des Menschen zugeordnet ist. Diese vier grundlegenden Wesenheiten des Menschen gilt es zu entwickeln und auch in Ausgewogenheit zu bringen, um seinem Leben sinnvolle Grundlagen zu geben, worauf sich eine gute Entwicklung aufbauen lässt. Der Einklang dieser Elemente bewirkt auch den Einklang der beiden Ebenen der Schöpfung des Menschen, der materiellen und der geistigen Ebene. Das daraus resultierende Erwachen zu einer höheren Seinsebene wird durch die aufgehende Rosenknospe im Schnittpunkt des Kreuzes symbolisiert. Im Verlauf der Jahrhunderte hat dieses Symbol viele Abwandlungen erfahren und oft verschiedene Bezeichnungen erhalten. Zum Beispiel kannte man im alten Ägypten die Rose noch nicht, wie wir sie heute vor allem so kultiviert kennen. Die Ägypter verwandten den Begriff edle Blüte dafür. Die ganze Lehre der Rosenkreuzer ist schließlich auf dieser Grundausrichtung der Schöpfung und des Menschen aufgebaut. Der Name Rosenkreuzer wurde erst im 16. und 17. Jahrhundert vor allem durch die Neuausrichtung der Mystik in der Renaissance, deren größte Impulse von Italien ausgingen, bekannt. Im später heraufziehenden Humanismus waren insbesondere Johannes Reuchlin, aber auch der große Maler Albrecht Dürer und später Christian Knörr von Rosenroth im deutschsprachigen Raum deren wichtigste Vertreter, die in der rosenkreuzerischen Tradition standen und sie in ihrer Zeit mitgeprägt haben. Allen lag der große Drang zugrunde, ihren Beitrag zur Veredelung des menschlichen Geistes durch Kenntnis der Verbindung zwischen der materiellen und geistigen Welt, deren Einklang schließlich zu höheren Erfahrungen führt, zu leisten, damit für den Menschen die kosmische Ordnung und weiter noch das Göttliche in der Schöpfung und im Menschen erfahrbar wird und für alle Zeiten bleibt. Man ist immer wieder voll des Staunens, wenn man sich in das Wissen um die Schöpfung vertieft, wenn man das überlieferte Wissen der Alten betrachtet und mit dem heutigen allgemeinen Wissensstand vergleicht und was die exoterisch-wissenschaftlichen Forschungen zutage bringen. Als Mensch selbst, tief mit der Schöpfung und mit der Natur verwoben, kann man nur noch staunend die wunderbare Wirkungsweise all dessen betrachten, was die Schöpfung ausmacht und wie der Mensch all das in sich trägt, was ihn umgibt. All das aber kann der Mensch in der Regel nicht auf rein rationale Weise entdecken, und doch erahnt er vieles. Das aber wiederum zeigt, dass ihm in dem Maße, wie sein Ahnen um diese Dinge zunimmt, ihm das herkömmliche Wissen darüber nicht mehr genügt. Es heißt, wenn ein Mensch beginnt, die gewohnte Lebensweise, die äußere Betrachtungsweise, das Verhalten und die Probleme seiner Mitwelt nicht mehr so zu akzeptieren, wie es ihm im profanen Leben erscheint, sondern erahnt, dass da noch mehr ist als lediglich das Dahinvegetieren des Lebens und da noch mehr sein muss als lediglich die äußeren und in der Regel doch sehr oberflächlichen Freuden, dann beginnt er, sich auf ein neues Leben vorzubereiten und das zu entdecken, wovon alle äußeren Erscheinungen nur ein schwacher und unfertiger Abglanz sind. Immer wenn wir mit der gewohnten, rein äußerlichen Betrachtungsweise unseres Lebens nicht mehr zufrieden sind, können wir davon ausgehen, dass in uns selbst bereits ein Same gelegt ist, der aufgehen wird und, wenn die Zeit gekommen ist, unser Leben zu einer neuen Blüte bringt. Wenn man Glück hat, begegnet man oft auf seltsame Weise einer Schule, wie Amok eine ist. Dies muss aber nicht sein, denn bei der Findung des richtigen Weges für eine höhere Lebensform erleben wir eine Fülle von verschiedenen Möglichkeiten und der Mensch ist angehalten, eine Entscheidung zu treffen, wohin ihn sein Weg führen soll. Lässt er sich dabei von seinem inneren Selbst leiten, wie die Rosenkreuzer sagen, so kann er sicher sein, den richtigen Weg zu finden. Doch muss er unterscheiden lernen zwischen dem starken Drängen seines äußeren Egos und der zarten Stimme aus seinem Inneren, der Stimme seiner Intuition. Beginnt er dann aufgrund seiner Entscheidung, sich auf den Pfad des Rosenkreuzes vorzubereiten, so wird eine Fülle von Ahnungen in ihm aufsteigen, die ihm helfen wollen, die richtigen Weichen für die Zukunft auf diesem Weg zu stellen. Der Rosenkreuzerweg, ein Weg der Einweihung, ein Weg der Evolution des Geistes, ein Weg hin zu einem sinnvolleren Leben. Eine allzu einfache Antwort darauf zu geben, wäre nicht seriös, denn dies muss selbst erkannt und erfahren werden. Ein Einweihungsweg, was ist das? In was soll man eingeweiht werden? Und warum ist das, was uns an verborgenem Wissen übermittelt werden soll, nur über einen Einweihungsweg möglich? Seit vielen Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden, haben zahlreiche Menschen diesen Weg beschritten. Sie sind die Stufen der Einweihung gegangen und haben sich so Erfahrungswelten erwürgt, die anderen verschlossen blieben. Viele haben nicht lange ausgeharrt und sind wieder weggegangen, vor allem als sie gemerkt haben, dass dies auch mit Studium und Arbeit an sich selbst zu tun hat. Schade, möchte man sagen. Man weiß aber doch, dass man für diesen Weg auch bereit sein muss, was man nicht erzwingen kann. Viele aber haben durchgehalten, sind ihrem eingeschlagenen Weg treu geblieben und haben so eine hohe Stufe der Einweihung und ihrer Entwicklung erreicht. Sie konnten so in die Tiefen des Seins vordringen und haben den Sinn ihres Lebens und der Schöpfung erkannt. Somit haben sie zugleich einen wichtigen Grundstein für die weiteren Inkarnationen gelegt. Was also ist ein Einweihungsweg? Warum braucht es diesen? Und warum können die Dinge nicht einfach nur übermittelt werden? Eine Weihe, was ist das? Gehen wir dem Wort etwas auf den Grund, um ein besseres Verstehen zu finden. Das Wort Weihe kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie heil werden. Heil werden aber bedeutet im mystischen Sinne so viel wie in Ordnung gebracht oder in Ordnung bringen. Der Wortstamm wird aus dem mittelhochdeutschen Wort heilek abgeleitet, was so viel bedeutet wie Zauber, aber auch Glück oder günstige Zeichen. So kommen wir der Bedeutung eines Einweihungsweges schon näher. Die alte Tradition spricht bei einem Einweihungsweg von einer besonderen Art der Einführung, die mit Ritual und kosmischer Abstimmung verbunden ist. Warum also ein Einweihungsweg? Immer wieder wird uns in den Lehren des Amok gezeigt, dass der Mensch sich in der Regel als ein zweifaches Wesen kundtut. Im Grunde ist er eins. Aber sein Wesen lebt eigentlich auf zwei Ebenen des Seins und ist selbst, so könnte man sagen, in deren Mitte, wobei man diese Mitte nicht räumlich sehen darf. Er hat Zugang zu zwei Welten. Zur einen, woher er kam, und zur anderen, in welcher er sich gegenwärtig befindet. In der Beschaffenheit des Menschen liegt es begründet, dass er Zugang zu diesen beiden Welten hat. Doch hat er sich in der Regel nur für die eine entschieden, für jene der sinnlich sichtbaren und grobstofflichen Erscheinungsformen, in welche er hineingesetzt wurde. Dort hineingeboren, erfährt er eine andere Welt als jene, aus der er kam. Schon bald, durch die Faszination des rein grob Sinnlichen, das sich ihm immer stärker kundtut, in dem Maße, wie sich seine äußeren Sinne entwickeln, unterliegt er zugleich der Neigung, ihr zu erliegen. Als Kind trägt er noch die Ahnung der geistigen Heimat in sich. Diese entschwindet ihm aber mehr und mehr, da er durch die vielfältigen Formen der Begeisterung für diese eine Welt sich diese zugleich in seinem Bewusstsein fest manifestiert und er sich darauf ausrichtet. Die Welt tut ihr Übriges. Sie versteht es, die Seele mit vielen Mitteln an das Irdische zu fesseln, und so entschwindet die andere Welt immer mehr. Ein natürliches Bedürfnis aber, das dem Menschen eigen ist und ohne dass er auf Dauer in dieser grobstofflichen Welt nicht existieren könnte, hilft ihm, den Zugang nicht ganz zu verlieren. Der Schlaf, der für ihn Regeneration ist, und das psychische Leben im Schlaf, das sich durch die Träume ausdrückt. In seinen Träumen kann er noch von ihr erfahren. Sie zeigen ihm, auf welcher Ebene sein psychisches Wesen sich befindet, wenngleich deren Interpretation ihm zu entschwinden droht, in dem Maße, in dem sich sein Bewusstsein von seiner geistigen Ebene entfernt hat. So lebt der Mensch im Allgemeinen weit entfernt von seinem wahren Wesen und seiner wahren Persönlichkeit, und alles, was er von innen heraus erfährt, erscheint ihm lediglich als bizarres und wirres Zeug. Was er unter Fähigkeiten versteht, beschränkt sich in der Regel auf rein äußere Fähigkeiten, deren Wert nicht geschmälert werden soll, denn sie sind für den Menschen und sein Tätigsein auf dem irdischen Plan sehr wichtig. So leben die meisten Menschen mit der Absicht, ein erfolgreiches Leben bedürfe lediglich eines gesunden äußeren Lebens und vielleicht noch einer Psyche, die auf die äußeren Bedürfnisse gut abgestimmt ist. In besonderen Lebenssituationen aber, insbesondere durch Schicksalsschläge und Dinge, die man sich alleine durch die rein äußere Lebensweise nicht erklären kann, wird er veranlasst nachzudenken, auch über Gerechtigkeit, und dass das bisher Erfahrene und Erreichte doch nicht das Leben gänzlich sein könne. Doch sobald sich alles wieder im Lot befindet, schwindet auch dieser Ansatz gerne wieder. In den Lehren der ersten der rosenkreuzerischen Grade erfahren wir unter anderem, dass diese Welt, in der wir uns befinden, eine überwiegend negativ gepolte Welt ist. Was aber bedeutet dies? Es sei, so heißt es, eine Welt der Schwingungen in der verschiedensten Konsistenz. Und diese Schwingungen bildeten durch ihre Verschiedenheit der Dichte und der Qualitäten die Materie. Der Mensch selbst, der in seiner Verweildauer auf der irdischen Ebene ein irdisches Vehikel zur Verfügung gestellt bekam, einen physischen, materiellen Körper, ist eng mit dieser Welt der irdischen Schwingungen verbunden. Und so ist sein irdisches Leben entsprechend ausgerichtet. Dies ist aber nur eine Seite seines Wesens. Die andere Seite ist mit einer ganz anderen Welt von Schwingungen verbunden, die sich im Gegensatz zu den irdischen Schwingungen der wissenschaftlichen Forschung entziehen, die ihn aber mit seiner geistigen Heimat verbunden halten. Diese aber ist ihm zum größten Teil verborgen, ruht lediglich in ihm, kommt aber zum Ausdruck in seiner Seele, die nicht materiell, ja nach mystischer Anschauung nicht einmal rein psychisch im Sinne der Psychologie ist, wenngleich dort Verbindungen sind. In dieser Situation befindet sich der Mensch im Allgemeinen im Exil, wie die alten Mystiker und Philosophen sagten, in das sie aber nicht durch Zufall gelangt sind, sondern durch einen Gedanken des Schöpfers, der dem Menschen in der Evolution der Schöpfung einen wichtigen Platz zugewiesen hat. Für die meisten Menschen sind diese Gedanken nicht von besonderem Interesse. Für sie ist es von Bedeutung, für ein angenehmes Leben zu sorgen und ihren Platz in dieser irdischen Welt so zu sichern und zu verankern, dass sie gut leben können. Dies ist in der Tat von Bedeutung. Der Mensch braucht diese sozialen Grundlagen für sein Leben. Er braucht auch das gesellschaftliche Leben, das sich einbringen in die Gesellschaft, sowie die gesellschaftlichen Werte, so sie denn der Entwicklung der Menschheit dienlich sind, die ihn stärken und die er durch seine Beteiligung mitstärkt. Um aber sein Leben zu meistern, sind diese Aspekte lediglich einige der Grundlagen, die dafür erforderlich sind. Hat er diese Grundlagen für sich geschaffen, so geht die Entwicklung des Lebens und der Persönlichkeit weiter, ja, beginnt eigentlich erst. Der Mensch kann sich so an den Aufstieg seines Geistes und seines Bewusstseins wagen. Der Mensch ist mehr als nur Körper und äußerer Geist, der für das Körperliche zuständig ist. Er ist auch Seele, hat Anteil an der großen universalen Seele und hat selbst eine Seelenpersönlichkeit, die aufgrund ihrer vielen Inkarnationen, durch die sie bereits hindurchgeschritten ist, immer mehr heranreift, um sich zu vervollkommnen. Von dieser Seele aber weiß der Mensch im Allgemeinen recht wenig. Er hört davon, vor allem in der Ausübung seiner Religion. Auch die Psychologie spricht davon, wenngleich sie nicht dasselbe meint wie die Mystik. Für die Mystik ist die Psyche, wie sie von der Psychologie verstanden wird, nur ein Teilaspekt der gesamten Seele und in ihrer psychologischen Darstellung noch recht materiell. Immer wieder hat man die Seele gern gesucht und dies schon an und in den verschiedensten Stellen des Körpers, sie aber bis heute nicht gefunden. Dadurch wurden viele verleitet, sie als ein Hirngespinst abzutun. Auch wurde sie gerne mit Gott gleichgesetzt, was aber bei genauerer Betrachtung ebenso ein Trugschluss ist, wenngleich sie einen Teil des göttlichen Wirkens darstellt und sein Wesen darin erkennbar wird. Für die Lehre des Amok sind die Seele und die Seelenpersönlichkeit wichtige Bestandteile des menschlichen Wesens, wenn nicht überhaupt die wichtigsten. Man kann die Seele nicht fassen, man kann sie auf wissenschaftliche Weise nicht beweisen, und doch ist sie allgegenwärtig. Und jeder, der sich auf dem traditionellen Einweihungsweg des Rosenkreuzes befindet, wird sie unweigerlich erfahren, wird von ihrer Schönheit und von ihrer Stärke gekräftigt werden, die unvergleichbar mit irdischer Stärke nicht gemessen werden kann. Durch die Seele macht der Mensch auf dem mystischen Weg seine Gotteserfahrung, denn beides, Seele und Gott, drücken sich in dem Maße aus, in dem der Mensch seine Seelenpersönlichkeit zur Entwicklung bringt. Es ist die Erfahrung des Menschen mit seiner anderen, höheren Welt, die er in sich trägt und die darauf wartet, von ihm entdeckt und von ihm erfahren zu werden und womit der Mystiker seine Welt veredeln lernt. Zwischen der äußeren, irdischen Ebene des Menschen und der inneren Ebene, wo das innere Selbst des Wesens Mensch zu Hause ist, gibt es aber Mittler, die dem Menschen helfen, sich seiner geistigen Welt bewusst zu werden. Der größte von ihnen wird in der traditionellen Bezeichnung als der innere Meister bezeichnet. Es ist jene Instanz im Menschen, die für alle notwendigen Lebensvorgänge in ihm sorgt und ihm auch den Weg weist. Doch der äußere Mensch ist meist viel zu sehr mit den äußeren Angelegenheiten des Lebens beschäftigt, als dass er auf ihn hört. Dann aber, wenn er einmal die alles erhellende Wahrnehmung des inneren Meisters erfährt, ist dies wie eine neue Tür, die sich für ihn geöffnet hat, in eine neue Welt, in seine eigentliche Welt, die ihm den Weg in die höheren Ebenen des Daseins weisen kann. Noch steht er staunend davor, und sie mag auch aus seinem Bewusstsein wieder entschwinden. Doch dadurch, dass dieses Tor nun geöffnet ist und die Verbindung des Menschen zum inneren Wesen wieder aufgenommen wurde, werden die intuitiven Impulse verstärkt zu ihm fließen und ihm helfen auf seinem Wege zur Entwicklung seiner Persönlichkeit. Er wird lernen zu unterscheiden zwischen den rein äußeren Bedürfnissen und jenen, die er wirklich für seine Entwicklung braucht, die ihn wirklich weiterbringen und sein Leben erneuern. Die sachte Stimme der Intuition aber drängt sich selten auf. Der Mensch muss sich ihr schon widmen, indem er sich von dem äußeren Spektakel einer lärmenden Welt von Zeit zu Zeit zurückzieht durch die Kunst der Betrachtung, der Kontemplation und mehr noch der Meditation. Denn dort kann er mit der Heimat dieser inneren Stimme, die nie ruht und stets bereit ist, dem Menschen auf seinem Weg zu helfen, direkt in Verbindung treten. Der Mensch, ein geistiges Wesen, steht mit seiner Psyche in der Mitte zwischen der irdischen und der geistigen Welt, dem Reich der Seele, wo das Göttliche beheimatet ist und wohin er mittels seines Bewusstseins hineinreichen kann, um so der höchsten Erfahrungen teilhaftig zu werden, die ihm auf rein irdischem Wege unmöglich, ja versperrt sind. Dorthin zu gelangen, ist das Anliegen des traditionellen Einweihungsweges im Zeichen des Rosenkreuzes. Denn erst dort kann der Mensch sich selbst erfahren, kann herausfinden, wer er wirklich ist, was der Sinn seines Lebens ist und wo seine Lebensaufgaben liegen. Dort ist auch das Zuhause, was man unter Erleuchtung versteht, die auf den wartet, der sich auf diesen Weg bereit gemacht hat. Dafür aber gibt es keinen Schnellkursus oder eine schnelle Technik, die sofort dorthin führen könnte, trotz vieler Versprechen, die von Pseudo-Esoterikern gerne gemacht werden. Dorthin führt ein Weg, der beschritten werden kann und der von den Mystikern der Vergangenheit bis heute als der Königsweg bezeichnet wird. Auf diesem Weg durchschreitet derjenige, der sich auf dem mystischen Pfad befindet, drei Ebenen seines Wesens, die irdische sowie die psychische, und er bereitet sich vor, als Krönung in die kosmische Ebene einzutreten, die aufgrund seiner erreichten Spiritualität als Mystiker auf ihn wartet. Erst die im Kosmischen beheimatete Erfahrung des göttlichen Bewusstseins und das Vertrautwerden mit ihr machen einen gereiften Mystiker aus. Die irdische Welt, sie ist in der rosenkreuzerischen Tradition jene, in welcher der Mensch nach dem Schöpferplan gesetzt wurde. Hier kristallisiert sich sein irdisches Lebensfundament heraus und von hier tritt er auch seine Reise an, wenn er sich wieder aufmacht, um die geistige Welt zu erforschen. Dort wird er, wenn er den Einweihungsweg betritt, auch empfangen und aufgenommen. Hier hat der Suchende erkannt, seinem Leben einen tieferen und umfassenderen Sinn zu geben, und hier reifte sein Entschluss, der dafür gesorgt hat, dass sich ein solcher Weg auftut. Der Beginn eines solchen Weges ist auch jene Zeit, in welcher der Suchende und neu aufgenommene als Neophyt verweilt. Auf dieser Ebene wird er grundlegend und auf einfache, für jeden nachvollziehbare Weise mit den Lehren vertraut gemacht. Immer wenn ein Mensch sich für den Einweihungsweg entscheidet, muss er seinen Anfang von dort nehmen, und es gibt keine Ausnahme. Hier werden ihm die Verbindungen langsam wieder bewusst, die er sich aufgrund des eingeschlagenen Weges nun zu erwerben beginnt. Er macht seine ersten Erfahrungen als Neophyt, um mit den Lehren zunächst allgemein vertraut zu werden. Meditation und geistige Abstimmungen helfen ihm dabei, jene Ebene zu ergründen, die sich dem rein veräußerlichten Geist entzieht. Er beginnt, sich auszurichten. Er macht seine ersten Erfahrungen durch Übungen, die ihm helfen, Geist und Bewusstsein zu schärfen und für höhere Schau vorzubereiten. Es ist jene Zeit, in welcher man angehalten wird, erst einmal seine Intuition zu befragen, bevor man etwas tut. Durch Trainieren und Erfahrung mit der Intuition beginnt der Weg auf der ersten Stufe. Warum steht gerade die Intuition am Anfang dieses Weges, der zur Meisterung des Lebens führen soll? So mag sich mancher fragen, dem Intuition generell gar nicht so fremd ist. Umso besser, er wird es leichter haben. Warum aber ist dies auf dem Einweihungsweg die erste Stufe? Intuition ist jene Stimme, in welcher sich das innere Selbst kundtut, von dem wir eingangs bereits erfahren haben. Es ist jene Stimme, die sich aus der psychischen Ebene heraus meldet, wo das innere Wesen Mensch und jene Institution, welche alle Vorgänge des Menschen überwacht und ihn genauestens kennt, seinen Sitz hat. Dort, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eine Einheit bilden, ist jener besondere Sitz in der Mitte des Wesens Mensch, der aber kein gegenständlicher Ort ist. Dadurch wird es dem Menschen auf dem Wege zur Ganzheitlichkeit immer mehr möglich, beide Welten zu schauen, mit denen er ständig in Verbindung steht. Hier auch gelingt es ihm, Verbindung mit der Welt des geistigen Ursprungs im kosmischen Raum aufzunehmen und seinen Bund mit den höheren geistigen Kräften zu erneuern. Dann kann er Zugang finden zu seiner Vergangenheit und auch zu seiner Zukunft und wird in der Gegenwart aus dieser Kenntnis heraus sein Leben zur ihm größtmöglichsten Meisterschaft führen können. Dies erinnert uns an die Orakel der antiken Welt, die es im antiken Griechenland wie auch im alten Ägypten gab und die auch in anderen alten Kulturen zu Hause waren. Das berühmteste ist das Orakel zu Delphi, über dessen Portal der große Spruch »Erkenne dich selbst« stand und den Menschen daran erinnerte, dass dies die Hauptaufgabe ist, wenn man in die höheren Welten vordringen will. Die Krieger und Könige zogen gerne zu diesem Orakel, vor allem, wenn sie wieder einmal daran gingen, ihr Land zu verteidigen oder Land zu erobern. Sie wollten sich zuvor von dort Rat holen, der ihnen auch erteilt wurde. Hatten sie sich nicht im Sinne des Erkenne dich selbst vorbereitet, so war die Ausbeute der Antworten gering, ja oft widersprüchlich und unverständlich. Sie zogen dann mit noch größerem Fragezeichen wieder fort, als sie gekommen waren. Wer aber bereit war, an sich zu arbeiten und so in sich die Pforte für ein höheres Verstehen öffnen konnte, der wusste aus der Antwort des Orakels höchsten Gewinn zu schöpfen. Heute sind diese Orakel seit langem verstummt, weil der Mensch sie nicht mehr in dieser irdischen Form benötigt, wie es heißt. Wir können zwar immer noch Menschen finden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, für Menschen hell zu sehen und weiß zu sagen. Wenn man von Scharlatanen, die es gerade auch in diesem Bereich gibt, einmal absieht, so finden wir aber tatsächlich, wenn auch wenige, Menschen, die in sich eine solche besondere Befähigung über die Inkarnationen hindurch erwirkt haben, die sie in das Wesen des anderen Menschen schauen lässt. Und in der Tat ist es bemerkenswert, wie sie im Menschen lesen können. Dabei gilt es allerdings, die Spreu vom Weizen zu trennen und die Scharlatane und Geldmacher von den wenigen wirklich Befähigten zu unterscheiden. Doch was tun solche befähigte Menschen? Sie schauen in das Wesen ihres Gegenübers und erfahren Dinge, die in ihm enthalten sind. Dies zeigt bereits, wie vieles doch im Menschen schon festgelegt ist. Im Grunde aber tun diese Menschen etwas, das der jeweilige Mensch selbst auch könnte, wenn er denn den Zugang zu sich gefunden hätte. Mehr noch als sein Gegenüber, das in ihn hineinschaut, kann der Mensch selbst sich und seine Bewegungen erkennen. Doch setzt dies voraus, dass er mit sich selbst in Einklang ist. Denn eigentlich trägt jeder Mensch dieses Orakel in sich. Im Grunde aber tun diese Menschen etwas, das der jeweilige Mensch selbst auch könnte, wenn er denn den Zugang zu sich gefunden hätte. Mehr noch als sein Gegenüber, das in ihn hineinschaut, kann der Mensch selbst sich und seine Beweggründe erkennen. Doch setzt dies voraus, dass er mit sich selbst in Einklang ist. Denn eigentlich trägt jeder Mensch dieses Orakel in sich. Im Grunde braucht er kein anderes Orakel, denn dies ist lediglich eine äußere Hilfe, eine Krücke, stellvertretend für eine in jedem Menschen vorhandene innere Institution. Wir können jene vorhin angesprochene innere Institution als das persönliche Orakel des Menschen bezeichnen, stets bereit, ihm Auskunft zu geben. Seine intuitiven Impulse dringen bis zum äußeren Menschen, der diese jederzeit erfahren kann. So wie das Orakel den Menschen, der bereit war, rief, so teilt sich ihm auch die Intuition als ein Rufer mit. Die Botschaft des Orakels selbst aber, in seiner ursprünglichen Form, ist für den unvorbereiteten Menschen oft verwirrend und wird erst dann verständlich, wenn er sich gut darauf vorbereitet hat, wie zum Beispiel durch die Meditation. Die Botschaft aus dem inneren Reich des Menschen lautet kaum Ja oder Nein, sondern schließt sowohl ein Ja als auch ein Nein mit ein. Und sie urteilt nicht. Wie sollte es auch anders sein, haben wir uns doch von der rein rationalen Ebene entfernt und Dinge jenseits der Logik des begrenzten Verstandes, der gerne in Ja oder Nein einteilt, erfahren, die aber von dort aufgenommen und umgesetzt werden können. Hier also, auf der ersten Stufe der Erleuchtung, macht der Studierende des Rosenkreuzes Erfahrung mit seiner Intuition, die ihn zu seiner inneren Ebene führen soll. Es ist jene Zeit der so wundervollen Erfahrungen, die nur jener machen kann, der zum ersten Mal von etwas Größerem, Erhabenerem und unendlich Weitem erfährt, das ihn beflügelt und bestärkt und ihn über die Intuition erkennen lässt, wie sein nun vor ihm liegender Weg aussehen wird. Es ist die erste Stufe des Erwachens. Diese Stufen drücken sich auf seinem Weg durch die drei Atriumgrade aus, die er als mystische Einführungen erlebt und die ihn wiederum auf das spätere Durchschreiten des Portals in das imaginäre Tempelgebäude vorbereiten. Diese drei Atriumgrade, auf denen er sich als neuer und sich vorbereitender Schüler befindet, sind für den Neophyten die drei Stufen der Vorbereitung. Die dritte Stufe beinhaltet bereits Phasen der höheren Schau. In dieser Phase fühlt er sich in besonderer Weise erhoben. Er kann Dinge aus seiner Vergangenheit erfahren. Es kann ihm bewusst werden, dass es kein Zufall war, sondern einen Grund hatte, warum er sich für diesen Weg entschieden hat. Denn er setzt etwas fort, das in der Vergangenheit bereits von ihm begonnen wurde. Auch diese Stufe ist wieder eine Zeit der Vorbereitung und Ausrichtung. Der Mensch beginnt auf dieser dritten Stufe, seinen Weg für die Zukunft festzulegen. Gerade in den erhabenen Perioden der Meditation und der Abstimmung in Momenten der Stille wird ihm dies besonders bewusst. Der geistige Mensch beginnt, sich auszurichten auf den Weg zu sich selbst, zu seiner Ganzheitlichkeit, die dann erreicht ist, wenn der äußere und der innere Mensch im Einklang schwingen und sich so ein neues Bewusstsein ausbreiten kann, was von tiefem Frieden und Entfaltung der Seelenkräfte begleitet ist. Es ist aber auch die Zeit des Staunens über die vielen Aha-Erlebnisse, die sich gerade jetzt auftun und dem sich vorbereitenden Neophyten durch die Tiefe seiner Erfahrungen und die vielen inneren Erlebnisse den Beweis erbringen, sich auf dem richtigen Weg zu befinden. Der Neophyt erkennt nun, dass für das weitere Voranschreiten das niedere Ego verwandelt werden soll, damit er in die Bereiche der höheren Ebene eindringen kann. Zugleich erwachsen in ihm die Fähigkeiten und die Hinweise, wie dies geschehen kann. All diese Erfahrungen bewirken wiederum eine Ausrichtung, die Ausrichtung und Vorbereitung für das Überschreiten der Schwelle in die inneren Gestade des symbolischen Tempels, wofür die drei Stufen der Atriumgrade als die Ebene der Erfahrung mit der Intuition seinen Geist vorbereiten. Dann tritt die Erfahrung der Inspiration ein. Mit dem Überschreiten dieser Schwelle durch eine feierliche Initiation wird der Neophyt zugleich erhoben in die zweite Ebene auf dem Weg zur Erleuchtung, die Ebene der Inspiration. In besonderem Maße vermitteln sich ihm nunmehr die geistigen Kräfte, die ihn auf seinem Lebensweg inspirieren. 9 Stufen erwarten ihn dort, die ebenfalls Ausdruck dieser Ebene sind. Waren es auf der Ebene der Atriumgrade noch 3 Stufen, so haben sich diese 3 Stufen nunmehr in 9, 3x3 also, verwandelt und zeigen damit eine weitere Dimension der Entwicklung an. Auch hier wird der Kandidat 3 Stufen überschreiten. Waren es als Neophyt die 3 Stufen der Intuition, so durchwandert er nunmehr die 3 Stufen der Inspiration, die sich in die Erfahrungen des mystischen und schöpferischen Lichtes, des Lebens in der Schöpfung und in der allumfassenden Liebe ausdrücken, welche das gesamte Universum als oberste Trinität alles Erschaffenen durchdringen. Die erste Stufe drückt sich in den ersten 3 Tempelgraden aus, in denen die Entstehung von Geist und Bewusstsein behandelt wird, wie die geistige Schöpfung entstand, bis hin zu ihrer Materialisation, wie das daraus resultierende Leben und Bewusstsein entstanden, bis hin zum physischen Bewusstsein und den Geheimnissen der Entstehung des Lebens. In der zweiten Stufe, welche der symbolischen Bezeichnung Leben zuzuordnen ist, richtet sich das Bewusstsein des Kandidaten in besonderem Maße auf den mystischen Pfad des Rosenkreuzes aus, durch die Erfahrung der geistigen Essenz, die in allen Bestehenden enthalten ist. Er erfährt die ganze Schöpfung als eine Zelle und wie sich dieses Prinzip der Zelle im kleinsten Teil des Organischen und weiter bis hinein in den Aufbau des Atoms, ja bis hin zu den Quarks, deren Entdeckung die Naturwissenschaft bis heute begeistert und erforscht, wiederfindet. Und er erfährt, dass er auch selbst eine Zelle ist, aber verbunden mit allem, was ihn umgibt, bis in die kleinsten Teile hinein, die der Mensch entdecken kann, ja bis hinein in die Bildung des Atomkerns, drückt sich das Gesetz des Dreiecks aus. Es besagt, dass alles in dieser Schöpfung nur durch sein Gegenüber Bestand haben kann und schließlich durch diese beiden Gegensätzlichkeiten, wenn sie in Harmonie gebracht werden können, eine neue Einheit entsteht. Dieses Gesetz gilt bis hin zum kleinsten Baustein der Materie und darüber hinaus bis in die Welt des Geistigen, jenseits der Messbarkeit durch die empirische Forschung. Jedwede Entwicklung in dieser unserer Welt ist nur durch die Kenntnis und Anwendung dieser Gesetzmäßigkeit möglich. Dies gilt auch für die geistige Entwicklung des Menschen. Für die Entwicklung der wahren Persönlichkeit des Menschen heißt dies, dass zuerst das Licht des Geistes in ihm Einzug halten muss. Dies ist immer der Anfang und geschieht durch das Aufnehmen der traditionellen Weisheitslehre, die den Geist des Menschen zu veredeln hilft. Dies wird das zweite Prinzip bewirken, das Prinzip des Lebens. Dies bedeutet, dass das Aufnehmen der Lehre ihm hilft, sein Leben zu veredeln. Der Geist beginnt dadurch, lebendig zu werden, und der Mensch wird in hohem Maße inspiriert. Es ist die Zeit der Verlebendigung, welche wiederum die Vorstufe für ein neues Erwachen sein wird. Die dritte Stufe, die mit dem 7. Grad beginnt, ist dem Prinzip der Liebe zugeordnet. Hier erfährt der Wanderer auf dem mystischen Pfad die Seele. Er erfährt seine Unsterblichkeit, die für sein inneres Wesen gilt und ihn seine Verbundenheit mit dem Kosmos erfahren lässt. Was er aus den Lehren heraus studiert hat, erfährt er nun. Durch die Befähigung, sein psychisches Bewusstsein zu stärken und die Erfahrung, dass er eine Seelenpersönlichkeit ist, erfährt er zugleich den Einklang seines Wesens als Körper, Geist und Seele. Diese Einheit ist es, die der Liebeserfahrung zugrunde liegt, von der die Mystiker aller Zeiten als hohes, edles Ziel gesprochen haben und sprechen, die den Menschen letztendlich das erreichen lässt, was er als eine Vollendung im Irdischen ansieht, die Erfahrung der Unio Mystica, der Vereinigung von Geist und Seele mit der göttlichen Einheit. Die universale und unpersönliche Liebe Gottes drückt sich dadurch aus, dass er die Schöpfung einleitete, die, so heißt es, in ihrer Reinheit und Unversehrtheit das Wesen Gottes widerspiegelt. Der Mystiker arbeitet auf seine Weise an der Wiedererlangung dieser Unversehrtheit mit, die für den Rosenkreuzer als das höchste Ideal gilt. Er weiß aber sehr wohl, dass dies zuerst in ihm selbst geschehen muss. In der rosenkreuzerischen Bedeutung ist die Erschaffung der Welt der erste Liebesakt gewesen, denn in dem Maße, wie die Schöpfung mit dem Göttlichen verbunden ist, ist auf die aufbauende und das ganze geistige All durchdringende Liebe als die höchste Kraft der Schöpfung wirksam. Für den Menschen bedeutet dies im umgekehrten Sinne, in dem Maße, wie er sich wieder mit seiner geistigen Welt und darüber hinaus mit seiner Seele versöhnt, erfährt er diese Liebeskraft, die ihn in höchstem Maße beflügelt und stärkt. Die Erfahrung der Inspiration hat ihren Höhepunkt erreicht. Der Mensch erfährt am Ende dieser Stufe die Einheit und erahnt zum ersten Mal bewusst die Erhabenheit des Einklangs mit dem Göttlichen. Es ist höchst bemerkenswert, dass selbst die größten Geister dieses Planeten Erde an den Höhepunkten ihrer Forschungen und Entdeckungen bekannt haben, dass ihre umwälzenden Entdeckungen stets ein Geschenk waren, das ihnen durch die Gabe der Intuition und Inspiration gegeben wurde, aus dem für die Wissenschaft oft unbegreiflichen Geist heraus. So dürfen wir in vielen Biografien dieser genialen Menschen erfahren, dass sie dadurch höchst gottesfürchtig wurden. Doch kehren wir zu den Stufen in den rosenkreuzerischen Lehren des Amok zurück. Die drei Atriumgrade als Vorbereitung des Neophyten, um die Schwelle in die inneren Gestade des Ordens überschreiten zu können. Die 9 Stufen oder 3x3 Stufen der mystischen Inspiration zur Bildung der Persönlichkeit sind nun durchschritten. Für den Pilger auf dem Weg der geistigen Erkenntnis beginnt sich das symbolische Portal in die Halle der höheren Schau zu öffnen. Die 3. Ebene ist erreicht, die sich wiederum in 3 Stufen kundtut. Es ist jene Phase des Studiums, in welcher die Belehrungen anderer Natur sind als rein verbal und nur über den äußeren Geist. Der dort Angekommene erfährt nunmehr, dass alles äußere Wissen und alle äußeren Erfahrungen nur ein Spiegel des inneren Geistes sind. Seine Schatzkammer des Gedächtnisses, die im inneren Wesen des Menschen angesiedelt und in welcher alles über ihn aufgezeichnet ist, hat sich mehrmals geöffnet. Und er ist sich selbst sehr vertraut geworden. Viele seiner anfangs noch brachliegenden geistigen Fähigkeiten haben sich stärkend für seine Entwicklung ausgebreitet. Er hat alle Werkzeuge in die Hand bekommen, die ihn zu einem Meister seines Lebens werden lassen. Der Ausspruch von C.G. Jung, in dessen Werk wir viele rosenkreuzerische Aspekte erkennen können, werde der du bist, der wiederum eine Überlieferung aus den antiken, griechischen und weiter den ägyptischen Mysterien ist, hat eine besondere Bedeutung erreicht, da der Studierende nunmehr eine weitere Stufe von sich selbst erfahren kann. Er weiß, dass er dies nie in seiner Gänze wissen wird, da es jenseits von Zeit und Raum keine Endstufe der Erfahrungen und der Persönlichkeit gibt. Doch hat er eine Erfahrung von sich selbst als geistiges Wesen gemacht. Er hat seine Lebensaufgabe erfahren und wird weiter der er ist. Er weiß es wohl, doch es geht um eine innere Erfahrung, die nicht definiert werden kann. Das Licht des Geistes ist erwacht und hat sein Wesen veredelt. Er hat von jenem höheren Leben erfahren, von dem alle Avatare, aus deren Lehren Religionen entstanden sind, gesprochen haben und die allumfassende Liebe, welche das Universum lenkt und ständig neu erschafft, ist ihm zum wichtigsten Wegweiser geworden. Diesen drei universellen Prinzipien der Schöpfung, Licht, Leben und Liebe, ist auch dieser Weltkonvent gewidmet, in dem Mitglieder aus allen Ländern hier in Berlin zusammenkommen, dort, wo sich unser Kulturraum einst teilte und dort, wo die Zusammenführung gegenwärtig am stärksten erkennbar wird. Auch das ist ein Beweis für das stets wirkende Gesetz des Karmas, des Gesetzes von Ursache und Wirkung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Podcasts abonnieren. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie unseren YouTube-Kanal, unsere Facebook-Seite oder unsere Website www.amorg.de. Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, schreiben Sie uns an info@amorg.de.